Hier ist die B-Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 169. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Und wir nehmen auf am Mittwoch, den 13. Mai, aber dieser Podcast erscheint erst am Donnerstag, Himmelfahrt, den 14. Mai um 14 Uhr, denn wir reden heute über Forza Horizon 6 Benchmarks und da ist ein Embargo drauf, was jetzt gefallen ist, wenn ihr diesen Podcast hören könnt. Aber Wolfgang ist schon fertig, der wollte am Feiertag nicht weiter benchen und deswegen können wir da auf die Ergebnisse gucken. Und Fabian, wie war deine Antwort, als ich dir gestern den Link zum Artikel geschickt habe? Irgendwie ist ja wild. Also
ich glaube, du hast das wild schon vorweggenommen, ja. und meintest, Achtung, ist wild. Und ich habe mich dem angeschlossen, ja, ist wild.
Ja, wir gucken drauf und dabei sollte der Day-One-Patch ja schon drin sein und auch Game Ready. Ja, wir kommen dazu und im Anschluss knüpfen wir dann an den kleinen Teaser aus der letzten Woche an, ganz zum Schluss. Wer sich durch den ganzen Podcast geackert hat, der hat ja gehört, es gibt was Neues in Richtung Community Benchmarks. Die starten mit Forza Horizon 6 nächste Woche, aber wir geben schon mal einen kleinen Ausblick.
Dann, auch wild.
Ja, auch wild. Genauso wild ist, dass Asus und Acer immer noch keine PCs, Mini-PCs und Notebooks in Deutschland verkaufen dürfen. Nennen wir es ein kleines Update zum Thema. Und ich habe hier in unseren Shownotes, internen Shownotes, über was wir sprechen werden, als letzten Punkt noch aufgeführt, rettet uns die RX 9050. Auch diese Frage werden wir beantworten. Lass uns anfangen. Auf geht's. Fabian, Forza Horizon 6, die letzte Säule der Forza-Reihe, denn Motorsport gibt es ja nicht mehr, die Simulationsvariante, sondern nur noch den Arcade Racer Forza Horizon. Kommt ein neuer Teil raus, heute ist der 13., ihr hört es ab dem 14. und erscheinen tut der Titel am 15. Mai für die Premium Edition Käufer für 120 Euro, alle anderen rasen dann ab Dienstag, dem 19. Mai inklusive Game Pass. Abonnenten.
Ja, das heißt auch hier wieder hervorzuheben, wer das Spiel zum Vollpreis kauft, also 70 Euro, ist ein Spieler zweiter Klasse.
Ja, also macht vielleicht was anderes am Wochenende. Das Wetter wird ja wieder ein bisschen wärmer, glaube ich. Kauft euch dann am Dienstag, zu Dienstag die 70 Euro Version oder nutzt es halt im Game Pass. Aber wir haben uns, Persona von Wolfgang, den Titel aus technischer Perspektive schon angeguckt. Und da ist Forza, ich habe mir das auch nochmal in Erinnerung gerufen, im Vergleich zu Horizon 6 zu Forza Horizon 5 eigentlich auch deswegen ein sehr dankbarer Titel, weil fast 5 Jahre zwischen den beiden Veröffentlichungen liegen. Und das ist, wenn man sich auch nochmal in Erinnerung ruft, was da passiert ist, technisch ein Riesenschritt. Denn hast du auch noch mal den alten Titel geguckt, Fabian, so Richtung Kantenglättung und Upscaling? Was ist das?
Ja, also vor 5 Jahren hatten wir halt bestenfalls DLS 1, was häufig, oder DLS 2, was aber häufig gar nicht implementiert war.
Ja, 2 gar nicht, ne? Es war nur 1.
Ja, 1 nur. Weil, also es war ja nicht implementiert häufig, weil die Engines auch nicht darauf ausgelegt waren. Häufig war es auch kein Verlust, wenn DLS 1 nicht dabei war, denn es war halt DLS 1.
Wobei, ich gucke, jetzt habe ich dir Quatsch erzählt, ne? Es gab ja doch schon 2. Aber in Forza gab es das gar nicht.
Vor 5 Jahren, genau. Aber hatten wir dann TAA oder war das noch MSAA?
Ja, und FXAA. Also wir hatten die Wahl, aber wir waren wirklich noch in einer anderen Zeit unterwegs vor 5 Jahren. Genau, und das ist ja jetzt allein schon ein spannender Aspekt.
Also konnte man sich entscheiden zwischen Schleifen und Schlieren oder Gekrissele oder Matsch.
Und dabei sind wir aber der Engine treu geblieben. Also auch Forza Horizon 6 ist nicht auf die Unreal Engine gewechselt. Ja, man hätte es ja vermuten können, sondern benutzt weiterhin die Forza Tech Engine von Entwickler Playground Games. Der Entwickler ist es auch gleich geblieben. Publisher sind weiterhin die Xbox Game Studios, aber es hat sich halt technisch einiges getan. Wir haben Onboard, ja, TAA ist uns erhalten geblieben. Wir haben aber Onboard DLSS 4 und 4.5 als Super-Resolution-Variante. Und zwar hält sich da Forza auch ganz interessant oder der Publisher oder der Entwickler an die Vorgaben. Also bei Quality und Balanced wird das alte Preset, also DLSS 4, genutzt und erst bei Performance und Ultra-Performance wird dann das neue Preset, also DLSS 4.5, genutzt, so wie es Nvidia auch vorsieht, weil da dann die großen Qualitätsvorteile zu sehen sind und der Performance-Impact nicht ganz so groß ist.
Ja, also der Performance-Impact ist, glaube ich, in etwa
ja, gleich groß. Aber
sie sagen halt, man bei diesen Auflösungen, genau, ist der Qualitätsvorteil so groß, dass es ein Performance-Impact wert ist, wohingegen Nvidia sagt, bei Quality und Balanced ist der Unterschied zwischen 4, 4, 5 nicht so groß, dass es der Performance-Hit entsprechend wert wäre. Mhm.
Dann ist AMD FSR 4.0.3 enthalten, also ist es noch nicht das neue FSR 4.1 SDK verwendet worden, aber per AMD-App kann man upgraden. Bisschen seltsamer sieht die ganze, und Intel XESS Super Resolution auch in der aktuellen Version 2.0.2, also in Sachen Upsampling, Super Resolution, Kantenglättung ist wirklich alles dabei, was es aktuell zu bieten gibt.
Wirklich?
Ultimativ über die Radeon-App. Aber bei Frame Generation, Fabian, da sieht es anders aus. Da haben wir wieder irgendwie so eine Bevorzugung der grünen Seite der Macht.
Ja, also will heißen, es gibt DLSS Frame Generation, es gibt auch DLSS Multi Frame Generation mit bis zu 4, also mal 4, mal 6 oder Dynamic gibt es nicht. Aber immerhin gibt es Frame Generation, denn FSR Frame Generation ist nämlich nicht mit dabei und GSS Frame Generation auch nicht.
Ja, und obwohl der Treiber, den wir genutzt haben bei Nvidia, den GeForce 59649, offiziell schon Game Ready ist, konnte man jetzt auch über die Nvidia App, die kannte den Titel noch nicht, also jetzt im Vorfeld, das wird sich möglicherweise am 15.05., wenn ihr das Spiel spielen könnt, oder dann ab 19.05. geändert haben. Er konnte zumindest Wolfgang im Test dann auch kein MFG 6X aktivieren, was ja eigentlich funktionieren sollte, wenn das Spiel whitelisted ist und Frame Generation im Titel integriert ist.
Und Rennspiele sind ja immer auch ein sehr dankbarer Titel für diese Technologie.
Also genau.
Die funktioniert da ja meistens sehr gut.
Genau, wenn der Input-Lag niedrig genug ist, dann kann man ja FPS nicht genug auf dem Bildschirm haben, um es noch sichtbar flüssiger und flüssiger und flüssiger hinzubekommen, wenn man mit 300 Sachen irgendwo durch die Landschaft rast. Und ja, wie du schon angesprochen hast, es gibt kein FSR Frame Generation und auch kein XESS Frame Generation. Gut.
Wird nicht vorbildlich.
Zumal das doch ein krasser Radeon-Titel ist, Fabian, wie wir noch sehen werden. Also, ja, aber wahrscheinlich nicht geplant. Ja, und was neu ist noch, ist Raytracing. Und zwar nicht nur für Reflexion, das gab es im alten Teil schon, sondern auch für die globale Beleuchtung. Und das ist ja ein wesentlicher, großer oder eine wesentliche Neuerung, wenn wir uns das mal aus optischen Gesichtspunkten ansehen. Ich glaube, damit haben wir es grundsätzlich schon umrissen. Widescreen, das ist ja auch eine Sache, die sich Wolfgang inzwischen immer ansieht, geht natürlich. Wäre ja auch eine super Katastrophe, wenn es in einem Rennspiel nicht funktioniert. Und Grafikmenü kennt man, nervt ein bisschen. Ich habe das Spiel auch schon mal ausprobiert. Das kennt ihr aus dem einen oder anderen Spiel vielleicht, wenn man so nach unten scrollt und dann beim letzten Setting auf der Seite angekommen ist, dann springt man immer wieder nach oben. Es macht dann irgendwie verrückt, aber ansonsten ist es schon gut gelungen und es gibt einen integrierten Benchmark, aber da kommen wir nachher noch mal zu, der nach aktuellem Kenntnisstand auch diesmal gleich von Anfang an vergleichbare Ergebnisse ausspuckt, denn wir hatten vor 5 Jahren zu Forza Horizon 5 ein Community Benchmark und da fiel direkt zu Anfang auf, dass die Ergebnisse ganz oder das Leistungsniveau ganz anders war. Das ist in dem Fall nicht der Fall. So sieht es zumindest aktuell aus auf den Systemen, die wir uns schon angesehen haben. Darf ich dir das Thema Upscaling in die Hände drücken?
Genau, ich wollte jetzt gerade schon fragen, was ist denn jetzt dein Fahrplan? Upsampling oder Raytracing oder direkt
Benchmarks? Wir gehen den Artikel Seite für Seite durch. Ja, und,
okay.
Ja.
Zum Thema Upsampling. Wolfgang hat sich wieder die Mühe gemacht, iCAD-Videos zu erstellen. Das heißt, wer sich dafür interessiert, wie die verschiedenen Upsampling-Modi arbeiten in diesem Spiel, der kann sich im Artikel auf der entsprechenden Seite 390 Megabyte große Videoschnipsel laden. Sollte er auf einem Desktop-PC machen, der idealerweise eine potente Grafikkarte hat, sodass diese ganzen drei Streams nebeneinander wiedergegeben werden können. Denn diese drei Streams sind quasi kaum komprimiert. Das heißt, es gibt keine bessere Möglichkeit, das tatsächliche gerenderte Bild der Grafikkarte in dem Video in irgendeiner Art und Weise zu sehen. Man kann hier reinzoomen, man kann pausieren. Wenn ich reinzoome, wird auf allen drei Videoschnipseln gleich reingezoomt. Das heißt, kurzum, es gibt keine bessere und verlässlichere Möglichkeit, das zu vergleichen. Und wenn man sich das dann anschaut, dann ist hier zum Beispiel DLSS 4.5 neben DLSS 4 neben FSR 4.1.
Genau, das hat er dann über die App aktiviert, weil es halt geht.
Ja. Und das hat sich Wolfgang natürlich auch angeschaut. Und er ist zum Schluss gekommen, eigentlich sieht 4.5 in jedem Szenario besser aus als 4, sagt er. Und das macht sich insbesondere bemerkbar, wenn man auf der Straße, also die Straße ist ja eine 2D-Ebene, wenn man da ganz weit in die Ferne geht und auf die Straßenmarkierungen schaut, dann sieht man die ja quasi so von der Seite. Und da hat DLSS 4 teilweise ein Problem. Das sieht ein bisschen
ein Luxusproblem, kann man es schon nennen. Aber
ein Luxusproblem, genau. Ja. Also man muss wirklich reinzoomen und weit weg auf die Straße schauen. Es ist immer die Frage, wer macht das dann überhaupt? Also ja, wobei, es ist ein Rennspiel. Man schaut meistens doch weit weg auf die Straße.
Ja, wenn es vielleicht schlecht wird beim Fahren. Dann
aber wenn man da halt hinschaut, dann sieht es so ein bisschen kriselig aus. Was ist denn das Fachwort dafür? Ein bisschen unruhig sieht es aus. Man sieht einzelne Streifen ein bisschen stärker, als man sie sehen sollte. Es wird ein bisschen abgehackt, ein bisschen aufgesetzt. Das kriegen DLSS 4.5, aber auch FSR 4.1 besser hin als
DLSS 4. Kriegt das Native 4. besser hin? Das hat er sich gar nicht angeguckt, ne? Der Fuchs, der Vergleich.
Native wäre ja in dem Fall TAA.
Ja, gut.
Und TAA ist
sie verschwommen wahrscheinlich.
In einem Standbild würde das vielleicht funktionieren, aber man muss ja einfach konsternieren, dass das... Die TAA ist halt der Fallback. Das ist halt die Notlösung, falls man warum auch immer kein DLSS oder FSF.
Ich wollte dich nur trollen und über dich natürlich, Wolfgang. Es tut mir leid. Ja.
Gut. Auch ansonsten, ist, wenn man eine Rangfolge festlegen wollte, dann würde DLSS 4.5 vorne liegen, dann käme FSR 4.1, dann käme DLSS 4. Aber im Endeffekt ist damit ja gewährleistet, dass es sowohl auf Radiance als auch auf GeForce-Karten ein sehr gutes Upsampling hat. Das funktioniert einwandfrei und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der da mit einer Radeon spielt, wirklich was verpasst beim Upsampling oder so. Das
auf einer aktuellen Radeon oder dann mit den entsprechenden Hilfsmitteln, das gilt es ja immer wieder zu erwähnen, dann auch auf älteren Radeons die aktuellen Modelle aktiviert.
Ja, denn man muss also auf Radeon R, also sobald man irgendwie FSR 4 nutzen kann, wie auch immer man das bewerkstelligt, entweder nativ, wenn man halt eine RX 9000 hat oder eben über die Umwege, ist es überhaupt kein Thema. Sehr gutes Upsampling, keine Frage. Meinetwegen effektiv beim Spielen ohne Vergleich gleichwertig zu dem, was DLSS einem bietet. Wenn man wiederum auf FSR 3.1 angewiesen ist,
ja, da gibt's halt gerade, also auch da wieder die Fahrbahnmarkierungen, Moiré-Effekt, Flackern trifft da auf,
generell Stromleitungen, sehr viel Zäune,
aber immer noch besser als XESS in dem Fall, sagt Wolfgang, denn das hat Probleme und es wird sich aber, wir wollen es ja gar nicht erwähnen, ne? Aber was heißt,
zieht sich durch bei der ARC.
Bei der ARC zieht es sich dieses Mal durch, es ist auch noch kein Game-Ready-Treiber. Es wurde von Intel jetzt auch kein Treiber vorab zur Verfügung gestellt. Vielleicht tut sich ja da direkt zum Start noch was, aber ARC hat sowieso das eine oder andere Problem, kommen wir noch zu. Upsampling ist fast alles drin oder geht über die App.
Also FSR 3.1 sieht immer so ein bisschen so aus, als hätte man nochmal FXA drüber gelegt.
Ja, vielleicht ist es auch so. Ja? Gut, Raytracing. Wir können Upsampling einschalten, auch aggressiv auf aktuellen Karten oder allen GeForce RTX. Wir haben also FPS ohne Ende, wobei da werden wir sehen, ob das so ist. Also können wir jetzt auch Raytracing alles hochschalten. Müssen wir zumindest bei den Reflexionen nicht unbedingt tun, sagt Wolfgang. Klar, Fahrzeuge macht einen Unterschied, aber wo wirklich was dazugekommen ist an optischer Qualität, ist die Global Illumination, also die globale Beleuchtung. Da sieht man auch, gibt es ja auch wieder zahlreiche Screenshot-Vergleiche, die Wolfgang gemacht hat, dann doch durchaus gehörigen Unterschied, was das anbelangt. Also Wobei, ich habe vorhin auch noch mal ganz, also das, ich bin ja offen und ehrlich, ja, ich habe mir vorhin die Screenshots-Vergleiche angeguckt und in allen kann ich es nachvollziehen. Und dann gab es aber so einen Vergleich, da habe ich dann Wolfgang gefragt, hast du hier die, hast du die Screenshots vielleicht falsch benannt? Und nee, er hat mir jetzt glaubhaft gemacht, dass es richtig benannt ist. Und wir wissen es alle, ne? Raytracing ist dann doch auch immer wieder Geschmackssache. Ich kann es ja auf allen Screenshots vergleichen, aus versus ein mit globaler Beleuchtung nachvollziehen.
Welcher ist es denn?
Na, gleich der zweite Vergleich in der Häuserschlucht, wo die Balkone doch sehr hell, naja, sie sind nicht hell, aber es wirkt irgendwie alles sehr hell mit Raytracing. Und da fand ich dann irgendwie, es sieht mit besser aus als ohne. Mit aus besser aus als mit an.
Ich weiß, was du meinst, ja. Also in den meisten Fällen würde ich sagen, dass das Bild mit ohne Raytracing ein bisschen platt aussieht, ja, ne? Man merkt schon, wie Raytracing es schafft, dem Bild einfach dreidimensionale Tiefe zu geben über eine dreidimensional korrekte Beleuchtung, wie das halt üblicherweise so ist. Jetzt ist es bei diesem Rennspiel aber auch generell so, dass die Autos, man sieht ja meistens, also man kann ja in die Cockpit-Perspektive wechseln, also die Innenperspektive wechseln, aber in der Regel fährt man so einen Arcade-Shooter ja, oder die meisten würde ich, wäre eigentlich auch für eine Sonntagsfrage wert. Aber ich würde unterstellen, die meisten fahren so einen Arcade-Shooter mit der Außenperspektive.
Ich fahre es am liebsten mit der Stoßstangenperspektive, auch wenn man da wenig, also das ist aber schon immer bei mir so eine Macke.
Das fand ich immer, ich habe mich immer
gefragt, welche Psychopathen das machen. Man sieht halt nichts, aber das Fahrgefühl ist doch der Wahnsinn.
Aber worauf ich hinaus wollte, man sieht ja meistens den Arsch des Autos,
ja,
und der ist ja schön in Szene gesetzt und hat dann so eine Art Hero-Lighting, also so eine Beleuchtung, dass sich die Konturen des Auto-Hinterns ordentlich abzeichnen. Und das geht verloren mit Raytracing. Also man sieht eventuell weniger Kontrast, Kontur, Formgebung des Auto-Hacks, wenn man Raytracing einschaltet. Und da kann ich verstehen, wenn dann Leute sagen, Moment mal, das ist immer nicht das, was ich will. Generell, ja, es ist halt eine Gewohnheitssache. Ist man eine realistische Beleuchtung gewohnt oder nicht? Wenn man das halt nicht gewohnt ist, und das ist man halt aus dem letzten Forza Horizon, das ist man von, generell von sehr vielen Spielen noch, dann mag es manchmal immer ein bisschen, irgendwas ist anders. Ja? Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel hässlich ist ohne Raytracing oder so. Also in dem Fall würde ich mich auch dahinter setzen und sagen, ja, Raytracing ist die realistischere Beleuchtung. Es ist schön, dass es dabei ist. Ich finde es auch meistens gut und besser. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass die Rasterbeleuchtung hier unspielbar ist, sondern das geht schon eher Richtung, es ist einfach eine andere Beleuchtung und nicht per se eine subjektiv bessere Beleuchtung.
Bist du noch bei dem Raytracing-Vergleich? Dann könntest du mal zu Bild 21 und 22 springen. Ja, weil wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch über das Thema Raytracing, na, der Deep Dive ist schon wieder 2 Wochen her, ne, wo du auch wieder gesagt hast, naja, aber es ist ja eben nicht, die ganze Szene ist eben nicht komplett mit Raytracing erstellt. Es ist, und da bist du jetzt beim Mitsubishi Montero auf der Staudammbrücke.
Ach so, ich dachte gerade, das wäre eine G-Klasse, ja.
So, und wenn du jetzt da mal links ins Wasser guckst, also ihr könnt euch das dann gerne auch angucken, das sind die Raytracing-Vergleiche auf Seite 3.
Gehst du auf die Reflexion?
Und 22 und die Reflexion im Wasser in dem Fall. Mit Raytracing ist da einfach der Wald nicht im Wasser, ne? Beziehungsweise nur so ein Teil. Das ist halt, ja. Man darf da halt auch im Detail dann oftmals nicht so hingucken. Das gilt natürlich für Screenspace, Reflections.
Aber guck mal, wenn wir Raytracing anhaben, dann sehen wir eine Reflexion dieses, wie heißt denn das Ding? Dieser Arkadentunnel da.
Ja.
Die hat doch.
Ja, Steinschlagschutz, Überdachung.
Ja, genau. Dann sehen wir einen Teil, der da gespiegelt wird im See, der auf dem Raytracing-Ausbild nicht zu sehen ist, weil er nicht im Bild ist. Also der kann ja nicht Screenspace-Reflectioned werden. Na, wir sehen mehr mit Raytracing. Ja. Das ist wichtig. Dann sehen wir schon, wo wir hinfahren.
Okay, also Wolfgangs und unser Fazit ist grundsätzlich globale Beleuchtung oder hier, wenn man hier über den Staudamm fährt, auch die Raytracing-Reflektion versus Screenspace-Reflection sind im Vorteil. Wolfgangs Empfehlung war Raytracing, zumindest die globale Beleuchtung schon zu nutzen, auch wenn sie dann am meisten Leistung kostet. Ne? Also die Reflexion alleine kostet noch nicht so viel Leistung, wie wenn man es komplett anschaltet. Dann landet man versus aus auf allen Grafikkarten so bei knapp über 60%.
Also
um die 60% der Leistung bleiben noch. Also 40% gehen flöten, außer auf RX 7900 XT, also RDNA 3, da sind es 50%.
Interessanterweise, also wenn man sich das anschaut, auf einer 5070 Ti versus einer 9070 XT, es sind auf beiden Grafikkarten so um die 60%, ja, die bleiben. Also die 5070 Ti ist in dem Fall jetzt nur 2 Prozentpunkte dann über der 9070 XT. Nicht, was die absolute Leistung angeht, darauf kommen wir gleich noch, aber was einfach den Impact von Raytracing angeht. Wenn man sich nur die globale Beleuchtung anschaut, wenn man sagt, Reflexion lasse ich Screen Space, dann verlieren wir 30%. Und das tatsächlich genau flach, glatt auf beiden Grafikkarten. Also ja. Raytracing-Impact gleich hoch bei Blackwell und RDNA4.
Ja. Ja, dann lass uns doch zu den Benchmarks kommen. Denn im Endeffekt wollt ihr ja wissen, wie ihr das Spiel zocken könnt. Und ja, natürlich hat Wolfgang hier wieder relativ hohe Auflösungen, nicht Auflösungen. Er hat drei verschiedene Auflösungen genutzt: WQAD, UWQAD und UHD mit dem Extreme Preset. Also ja, die Anforderungen an die Grafikkarte sind schon relativ hoch.
Es ist ja auch ein Benchmark, aber wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann ist es ja durchaus machbar.
Ja, und er hat es mit DLSS und FSR balanced. Er hat auch überlegt, ob er Performance nimmt, weil das sieht wirklich, es läuft gut und es sieht gut aus. Was heißt, es läuft gut? Die modernen Upsampler machen dann wirklich guten Job. Letztendlich hat er sich für Balanced entschieden und das ist das XCSS, das ist Quality, weil alte Leier seit 1.3, glaube ich, Intel da die Faktoren verschoben hat oder die Bezeichnung verschoben hat. Also alles Balanced, außer XCSS. Quality, das sind dann 58% interne Renderauflösung im Vergleich zu eingestellten. Ja, hat er genutzt, so. Und ohne Frame Generation. Wie sieht's aus, Fabian?
Und ohne Raytracing jetzt erstmal hier im ersten Durchlauf.
Ja.
Wenn wir uns WQHD zum Beispiel rauspicken, dann hat eine GeForce RTX 5080 138 FPS. Und da ist auch schon der Grund zu sehen, warum er sich denn auf Balance dann eingeschossen hat und nicht auf Performance, weil wir eigentlich mit fast allen Grafikkarten im Testfeld die 60 FPS schon reichen. Gut, klar, es ist ein Rennspiel, man möchte mehr haben, aber für den Benchmark ist das, denke ich, dann adäquat, damit auch noch die oberen Grafikkarten ausgelastet sind.
Ja, und selbst ein Radeon RX 7600, der hier und da mal die 8 GB Speicher ausgehen, kommen wir auch noch zu, und die FSR 3.1 mit einer schlechteren Bildqualität nutzen muss.
Wolfgang schreibt seit Neuestem nicht mehr schlechtere Bildqualität, sondern schlechte Bildqualität.
Die hat 47 FPS in WQAD mit FSR Balanced und Extreme Preset ohne Raytracing, aber ja.
Also ich meine, ich habe das jetzt wieder so suffisant erzählt, aber im Endeffekt, also es ist halt wirklich relevant, potenzielle Käufer zu warnen, dass sie sich mit einer, so hart es klingt, dass sie sich mit einer alten Radeon permanent eine schlechtere Bildqualität in den PC setzen.
Ja, und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du neulich irgendwo gehört hast, dass die RX 7600 über Preisvergleiche gerade so ein Renner ist. Zumindest viele sich die angucken, weil sie natürlich vergleichsweise günstig ist.
Nee, auch das nicht. Also ich war schockiert, dass ich das mitbekommen habe, weil die 7600 in der Regel nicht wirklich günstiger ist als eine RTX 5050. Und die RTX 5050 verbraucht weniger und hat halt ein ordentliches Upsampling. Aber ich will jetzt hier gar keine Nvidia versus AMD-Debatte draus machen. Die Realität ist, dass AMD halt in der aktuellen Generation, die ein sehr gutes Upsampling hat, also RDNA 4 beziehungsweise RX 9000, dass sie halt keine Einsteiger-Grafikkarte anbieten. Das günstigste, was aktuell angeboten wird, ist die 9060 XT. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema zurück. Aber ja, 7600 macht dann in diesem Spiel hier vielleicht keinen Spaß, aber wenn wir uns mal eine 5060 zum Beispiel anschauen, die hängt hier bei 58 FPS. Sobald man auf Performance-Upsampling geht, wir reden hier wie gesagt von WQAD, sobald man auf Performance geht, was absolut machbar ist mit DLSS 4.5, auch in WQAD, hängen wir wahrscheinlich so Richtung 70, 80 FPS. Mhm. Dann macht man noch Framegen ein, dazu kommen wir gleich noch. Und dann hat man einen 120, 144 Hertz Bildschirm eigentlich schon ausgereizt. Mhm. Aber gut, eigentlich habe ich die RTX 5080 genannt. Wir erinnern uns, 138 FPS, weil ich jetzt die RX 9070 XT nennen wollte. Ja. 142 FPS. Mhm. WQAD Forza Horizon 6, eine RX 9070 XT liegt, Achtung, ohne Raytracing, knapp vor einer RTX 5080. Und die RX 9070, die liegt auch nur 5% darunter. Also man 5%, man kann fast sagen, dass beide Radeons quasi gleich auf sind mit der RTX 5080.
Ja, und in UHD ist die 50,
In UHD ist die RTX 5080 dann 2% schneller als die 9070 XT und 13% schneller als die 9070. Das heißt, ja, hier macht sich der größere Chip der 5080 dann, ist ja auch schon wieder alles relativ bei der Grafikkarte. Aber ich würde immer noch von einem Gleichstand sprechen, zumindest im Verhältnis zur 9070 XT. Und das ist natürlich für die Radeon ein sehr starkes Ergebnis, deren Gegenspieler eigentlich ja die 5070 Ti wäre. Ich meine, wir hatten natürlich die Benchmark von Wolfgang letzte Woche, wo er festgestellt hat, die 9070 XT ist ein paar Prozent schneller geworden über das Jahr mit dem neuen Grafikkarten-Testparcours im Vergleich zur 5070 Ti. Also gleich auf, aber dass sie in dem Spiel hier mit der 5080 gleich aufliegt, das ist eine Besonderheit. Grafikkarten, insbesondere dann halt eben Adina 4 schneidet in Forza Horizon 6 sehr gut ab.
Ja, und sind in niedrigen Auflösungen sind es ja wirklich 24%, also ein WQAD und ersten UAD sind es dann nur noch 12. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse. Wolfgang wertet das ja auch gar nicht mehr im Fließtext aus, sondern schreibt ja nur noch Stichpunkte darunter. Und da sieht man, der erste Punkt ist generell sehr ungewöhnliche Ergebnisse. Da greifen wir die Einleitung wieder auf, ne, dass ich meinte wild. Du hast es angeguckt und konntest es nur bestätigen. Radeon ist durchweg deutlich schneller als GeForce, vor allem in niedrigeren Auflösungen. Also es zieht sich halt auch durch die Bank so durch. Und
was noch wild ist.
Ja, dann.
Es wird noch viel wilder.
Ja, der vierte Stichpunkt, ne? Die RTX 4090 skaliert in allen Auflösungen gleich schlecht. Die RTX 4080 ist schneller.
RTX 4090 liegt in UHD ziemlich genau auf dem Wert einer RX 7900 XTX, die wiederum ziemlich genau auf dem Wert einer RX 9070 XT liegt. Also die RX 9070 XT ist genauso schnell wie eine RTX 4090, ohne Raytracing zugegeben. Dazu kommen wir gleich noch. Aber damit liegt die RTX 4090 wiederum auch auf dem Niveau einer 5080. Ne? Also diese vier Grafikkarten gleich auf UHD.
Ja, ich glaube, hier machen alle, insbesondere Wolfgang, kreuzen alle Finger, dass sich da bis zumindest Himmelfahrt um 14 Uhr nichts mehr ändert. Offiziell ist der Day-One-Patch, soweit wir das verstanden haben, schon in dem drin, was wir getestet haben. Da gab es nämlich letztes Wochenende ein 8-GB-Update, was insbesondere das CPU-Limit mit Raytracing anheben sollte. Das ist der Game-Ready-Treiber von Nvidia ist drin, von AMD offiziell nicht, von Intel nicht. Ja, also es sieht aber sehr seltsam aus aktuell.
Es ist vor allem sehr seltsam. Also man könnte jetzt überlegen und sagen, okay, Moment, vielleicht schneidet RTX 40 einfach sehr schlecht ab in diesem Spiel. Schauen wir uns aber die RTX 4080 an, die ist gleich auf mit der 5070 Ti, was einigermaßen passend ist. Und die RTX 4090 ist auch nur 14% schneller als die RTX 4080.
Ja.
Also ist wirklich die RTX 4090 hier plötzlich langsam. Könnte man sagen, ja, okay, gut, vielleicht gibt es halt einfach ein hartes Limit, wir sind im CPU-Limit, schneller geht es nicht. Wenn wir uns dann aber die RTX 5090 anschauen, die ist plötzlich hier in UHD 52% schneller als die RTX 4090.
Ja.
Eigentlich sollte sie nur halb 20, so viel schneller sein.
20
ne?
noch was, ne?
Ja, 25% wäre eigentlich ein gutes. Also, die RTX 5090 ist auch 50% schneller als die RTX 5080. Da kommt die Skalierung auch wieder so halbwegs hin. Also, es ist wirklich die RTX 4090, die bei Nvidia, wenn man sich nur Nvidia-Grafikkarten anschaut, die hier einen harten Ausreißer nach unten macht. Und das ist auch in WQHD. So in WQHD ist sogar die RX 9070 schneller als die RTX 4090. Ja. Und warum?
Keine Ahnung. Ja, gibt noch keine Antwort darauf. Generell GeForce relativ langsam im Vergleich zu Radeon, aber die 4090 fällt halt nach unten komplett aus dem Rahmen. Wer nach oben komplett aus dem Rahmen fällt in den Benchmarks, ist, wenn man wieder mal nur auf die Diagramme guckt, aber es gibt auch da immerhin einen Hinweis, ist die Intel Arc B580. Da hat Wolfgang mal rangeschrieben, intensive Grafikfehler. Die schlägt hier, die holt eine 5060 Ti, 16 GB in dem Fall fast ein, ist 20% vor einer 5060 in UHD, in WQHD. Und wir hatten es vorhin schon angesprochen, Upsampling ist noch nicht so der Bringer in dem Spiel, was überhaupt kein Bringer, zumindest mit dem Treiber, dem aktuellen, den wir genutzt haben, in dem Spiel gewesen ist, ist allerdings ja die die Akku.
Die Grafik als solche mit einer
Intel. Die Grafik als solche, und das ist ganz witzig. Wolfgang hat mir die Tage, war ich bei ihm am Platz, und da hat er ja gerade die B580 drin und ist da seine Teststrecke abgefahren. Also es ist ja nicht der integrierte Benchmark. Er fährt einmal die Strecke runter ohne Raytracing, fährt dann zurück und fährt die Strecke nochmal mit Raytracing ab, weil es geht schneller, die kurze Strecke zurückzufahren, als alles neu zu laden. Das ist ja in Forza weiterhin so ein Ding. Du hast nur beim ersten Spielstart so eine Minute Shader-Compiling, liegt natürlich immer ein bisschen an deiner CPU. Dann lädst du ja in diesen Hub, dann lädst du in deine Garage, dann lädst du vor dein Haus in die Einfahrt, dann lädst du ins Event. Oh, ist ein bisschen nervig. Deswegen fährt er hin und zurück, und da dachte ich so, ja gut, das ist ja richtig mieses Wetter. Aber es gibt ja den Abschnitt nach dem Benchmarks noch, wo er über die schweren Grafikfehler in Intel Arc genau mit diesen dieser Szene, die ich da auch gesehen habe, du kannst ja auch noch mal runterscrollen, Fabian, das
ja,
ist das erste also, Bild, denkt man ja, okay, grau in grau, aber also dann man, sieht man, wie die Einstellungen eigentlich sind mit Sonnenschein und Schattenwurf auf einer Radeon.
Also die Sonne ist weg. Ne? Es ja, sieht aus, als würde man in tiefer Dämmerung bei absolut grauem Himmel durch Japan, also man fährt nicht mehr durch Japan, man fährt durch Großbritannien. So.
Ja. Und gut, das ist halt, deswegen ist mit der Intel Arc da aktuell alles so ein bisschen mit Vorsicht. Was heißt, die hohe Leistung wird daran liegen, dass hier einfach nicht funktioniert.
Ja, klar, wenn ich keine Beleuchtung berechne, dann spare ich mir entsprechend auch FPS.
Ja. Kommen wir noch zu Raytracing, wo du schon Beleuchtung angesprochen hast. Da haben wir schon gesehen, da fällt die Leistung dann doch. Und GeForce kann sich vor Radeon schieben, aber halt nur knapp.
Also wir fangen mal wieder mit WQAD an. Die erste Grafikkarte, die hier in die Nähe der 60 FPS kommt. RTX 4070 erreicht 57, RX 9060 XT 16 GB 55 FPS. Das wären dann Kandidaten, die sich mit Performance-Upsampling locker über die 60 schieben würden. Oben raus betrachtet, wir hatten eben ja den Vergleich 4090, 5080, 9070 XT, die alle ungefähr gleich auf waren. Sind sie hier eigentlich auch immer noch, wobei die beiden genannten GeForce-Grafikkarten jetzt 3 bzw. 4% vor der Radeon liegen. Das ist jetzt meiner Meinung nach immer noch vernachlässigbar. Interessant dann halt wieder nur 4090 auf einem Niveau mit der 5080, kann sich nicht wirklich absetzen. Wer natürlich jetzt hier abfällt, wer ja eben noch mit diesen drei Grafikkarten in einer Reihe stand, war die 7900XTX.
Ja.
Die fällt jetzt aber hier 20% nach hinten, sobald Raytracing eingesetzt wird.
Da ist RDNA 3 weiterhin schlechter und also ist halt schwächer als RDNA 4. Und das merkt man hier dann wieder.
Wenn wir auf UHD gehen, auf der anderen Seite, 60 FPS erreichen wir in dem Fall dann hier ja knapp mit einer 9070 XT, die liegt bei 57 FPS. Die 5080 liegt jetzt immerhin 12% vorne, 64 FPS. Jetzt kann sich sogar die 4090 ein ganz bisschen, 9% vor die 5080 setzen. Mhm. Interessanterweise natürlich wieder, die 5090, die rückt jetzt näher an das Feld ran. Also wir haben nach wie vor die Situation, dass eine 5090 ohne Raytracing oftmals stärker performt, abschneidet im Vergleich zum restlichen Testfeld als mit Raytracing. Und generell verliert Blackwell hier ein Stück weit gegenüber Ada.
Ja.
Was immer noch absurd ist, aber es ist, wie es ist.
Ja. Und die B580 ist wieder sehr schnell, aber das Thema haben wir gerade schon besprochen. Insofern nochmal zusammengefasst, wenn ihr eine aktuelle Radeon habt, das läuft wirklich vergleichsweise richtig gut. Mal gucken, ob ein zweiter Game-Ready-Treiber oder ein Spiele-Patch die GeForce noch auf das normale Leistungsniveau anheben kann. Gerade die RTX 4090 Nutzer gucken erstmal doof aus der Wäsche, wenn sich da nichts tut. Ich meine, die Grafikkarte gehört trotzdem zu den schnellsten, die man in dem Spiel nutzen kann, aber ja, ich glaube, jeder würde sich wünschen, vor der 5080 zu liegen und nicht so weit hinter der 5090. Und Arc muss
einfach... Hier sind es jetzt übrigens, also ich habe es gar keine Zahl genannt, 34%. Ne? Also mit Raytracing in UHD hatten wir ja die angesprochenen 52%, die 5090 vor der 4090 liegt, hier nur noch 34%. Was immer noch mehr ist als normal.
So, Und kommen wir noch zu Frame Generation. Du hast es angesprochen, dass wir da auch noch drauf blicken werden. Steht aktuell in GeForce zur Verfügung bis maximal 4x, also Multi-Frame Generation 1.0, bevor es dann halt bis auf 6x gehoben wurde jetzt dieses Jahr, aber auch nur auf RTX 5000.
Also X4 geht ja auch nur auf RTX 5000.
Ja, richtig. Multi-Frame Generation generell geht ja nur auf 5000. Ja. Ja, tut gut, skaliert ordentlich, ne? Also 4x.
Also das Interessante ist, hier wurde ja wieder so ein bisschen getrickst, möchte ich unterstellen, weil Nvidia Reflex, also die Technik zur Latenzreduzierung,
kann man nur nicht separat einschalten.
Genau, das funktioniert nur zusammen mit FrameGen. Man kann das zwar einschalten, es gibt einen Schalter dafür, der macht aber nichts, solange FrameGeneration nicht an ist. Das heißt,
man könnte ohne Frame Generation noch niedrigere Latenzen haben, aber es wird einem nicht gegönnt.
Genau. Und generell sind die Latenzen sowieso relativ hoch ohne Frame Gen.
Starten bei 54. Latenz. Ja, doch, bei 50. Hast recht. Also mach du bitte. Ich muss
dir gerade. Also die Standardlatenz, wenn man hingeht und man macht. Jetzt habe ich mich hier gerade gelockt, warte mal. Auf einer 5070 Ti mit DLSS 4 Super Resolution Balanced. Wir machen Frame Generation komplett aus. Da haben wir 87 Millisekunden. Ich wollte gerade Sekunden sagen, aber das wäre ja wirklich eine Katastrophe. 87 Millisekunden. Und das ist ziemlich hoch.
Also 0,1 Sekunde fast, ne?
Das ist eine erschreckend, möchte man fast sagen, hohe Latenz für ein Rennspiel, warum auch immer. Machen wir Reflex an.
Gut, ändert es sind sich aber auch nur, Entschuldigung, wenn ich das noch erwähnen darf, es sind halt auch nur 54 FPS dann. Ne? Also wir reden ja über UHD, Extreme Preset. Ja, aber trotzdem, 90 Millisekunden ist ordentlich.
Machen wir Reflex an, ändert sich daran exakt gar nichts. Denn wie gesagt, Reflex wirkt erst, sobald wir FrameGen einschalten. Wenn man dann FrameGen X2 einschaltet, was ja auf Ada und Blackwell funktioniert, dann fällt unsere Latenz auf 48 Millisekunden. Also ein sehr viel besseres Ergebnis, auch ein generell annehmbares Ergebnis. Man würde eigentlich mit ungefähr 50 Millisekunden generell rechnen bei so einem Spiel. Warum das 90 hat, who knows. Die FPS steigen dann gleichzeitig um 75% von 54 auf 94. Und ich denke mal, ich rede hier von UHD mit einer 5070 Ti, alles auf Anschlag, immer noch mit Balanced Super Resolution und wir kriegen 94 FPS. Wenn wir auf Performance Super Resolution gehen, sind da wahrscheinlich 120 FPS oder so drin bei einer Latenz, die nochmal besser wäre als diese 48 Millisekunden. Also kann man sich in dem Fall dann eigentlich nicht beschweren, denn Frame Generation funktioniert sehr gut. Wolfgang hat sich das angeschaut, hat damit gespielt, ist zum Schluss gekommen, spielt sich besser als ohne. Liegt auch eben daran, dass man Reflex nicht ohne nutzen kann. Das heißt, man hat mit Frame Generation, so absurd das ist, aber das
ist sowieso getrickst genannt. Ja, direkt halb so hohe Latenz.
Ja. Und auch wenn man auf X4 geht, Multi-Frame Generation auf Blackwell, die Latenz steigt um 9%, aber man bekommt halt gleichzeitig nochmal 78% mehr FPS, hätte in dem Fall also auf der 5070 Ti, die kann das ja, 168 FPS, bei immer noch sehr viel niedrigeren Latenzen als, wenn man so möchte, nativ ohne FrameGen.
Bei dreifacher Bildwiederholrate. Ja.
Also es gibt immer noch den Disconnect, ne? Das ist natürlich nicht proportional, aber das ist dann in dem Fall ein Spiel mit absoluten Werten, wo es funktioniert. Generell natürlich auch ein Genre, in dem sowas gut funktionieren kann. Und wer es nutzen kann, wer über eine GeForce RTX 40 oder RTX 50 verfügt, der sollte laut Wolfgang auf jeden Fall Frame Generation einschalten. Sofern in dem Display hat das mehr als 60 FPS Herz darstellen kann, ja.
Ja. Gut, haken wir noch die letzten zwei Sachen ab. Shader Compiling habe ich schon angesprochen, passiert beim Spielstart nach Grafikkartentreiberwechsel, möglicherweise auch nach Spielupdate. Dauert je nach CPU eine Minute bis weiß der Geier was, je nachdem wie alt die CPU ist, wie viele Kerne sie hat und wie hoch sie takten kann. Da gibt es dann auch keine Shader Compiling-Ruckler mehr im Spiel, was zu Wonderboy Radeon aber dann doch das ein oder andere Mal zu spüren ist dieses Traversal-Stottern. Also wenn man in der Open World, die ist ja riesig, rumfährt und dann am Ende doch mal die Engine-Objekte nachladen muss, weil man jetzt aus dem Wald Richtung Rapsfeld fährt und die Rapsfeldtexturen halt noch nicht im Speicher gelegen haben, warum sollten sie auch im tiefsten Laubwald, dann kann man das auf einer Radeon Dawn durchaus immer mal wieder spüren und das auch das ist wieder ein Luxusproblem, aber wenn es doch schon so gut läuft auf einer Radeon RX 9070 XT, dann war Wolfgangs Aufforderung an die lieben Entwickler, guckt euch das nochmal an, auf GeForce ist es nicht der Fall. Und generell Speicher, schon angesprochen, mit den von ihm genutzten Settings, also ja, Extreme, das ist dann halt auch bei Texturen, glaube ich, die höchste Stufe, ist 8 GB auch in WQAD zu niedrig, ab 12 läuft's. Wenn RT an ist, ist dann UAD wiederum auch 12 zu niedrig. Ihr könnt ja am Regler drehen. Mit 16 GB inklusive RT ist jede Auflösung auch UAD kein Problem.
Was? Ja, ja, wir wissen jetzt halt auch tatsächlich gar nicht, ob es mit 8 GB laufen würde, wenn man die Settings oder wie weit man die Settings runterstellen
hat er sich
muss.
Nicht angeguckt. Ich habe das jetzt ganz frech. Mein Erwartungswert ist, dass es dann besser läuft, wenn man die Texturen auf die niedrigste Stufe stellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, technisch noch einiges zu tun, aber ich würde sagen, weniger problematisch als vor 5 Jahren bei Forza Horizon 5. Da gab es doch einiges, wenn ich mich da recht dran erinnere. Möglicherweise nicht nur für Playground Games, sondern auch für die Grafikkartenhersteller, insbesondere Intel. Wobei, auch da wissen wir nicht, ne? Vielleicht wollte
ich. Man muss hier wirklich differenzieren. Also wenn man eine GeForce im Rechner hat, idealerweise eine aktuelle GeForce, die in irgendeiner Art und Weise Framechain unterstützt, ob das jetzt Multi oder normal ist, dann läuft hier alles gut. Insbesondere, also außer man hat einen 4090, dann ja ein bisschen weniger
FPS. Läuft immer noch gut, aber
dann läuft es immer noch gut. Ne? Dann hat man halt 10% weniger FPS oder 20, aber dann stellt man halt einmal das Upsampling eine Stufe höher, man sieht keinen Unterschied, who cares. Aber kann man sich nicht beschweren, alle aktuellen Techniken werden unterstützt, also ne, ich weiß gar nicht, Ray Reconstruction ist glaube ich nicht mit dabei, nein, aber es ist jetzt geschenkt. Wenn man eine Radeon hat, wenn man eine aktuelle Radeon hat, ja, also eine RX 940, jetzt verwechsel ich alles, eine
die RX 9000, Fabian, das weißt du.
Eine RX 9000. Kann man sich über hohe FPS freuen, kann man sich auch mal über ein sehr gutes Upsampling freuen. Man wird aber ja leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass man keinen Frame Generation nutzen kann. Aus unverständlichen Gründen. Warum ist es nicht dabei? Man wird feststellen müssen, dass man ja eventuell mal Traversal Starter Probleme hat, die auf einer GeForce nicht auftreten. Auch aus unverständlichen Gründen. Also hier sieht man schon, ja, es ist eine Unterstellung, ist immer schwierig, aber offensichtlich ist hier die Optimierung von Nvidia-Grafikkarten mehr Aufwand, mehr Zeit
geflossen. Ja, wobei die zum Beispiel ja auch die Radeon-Stärke dadurch herrühren kann, dass es halt ein Xbox Game Studio Game ist und die Xbox halt auf Radeon, ne? Also deswegen ist es halt nicht so ganz verständlich, wie ich auch schon zu Anfang meinte. Eigentlich, wenn man sich die Benchmarks anguckt, wie stark Radeon ist, ja, warum hakt es dann an anderer Stelle? Also mach da noch mal was, liebe Entwickler. Und dann hätten
und
wir noch
bei Arc. Intel, ja. Bei Arc, ja, da ist jetzt wieder die Frage, ist die Grafikkarte schuld, sind die Entwickler schuld, ist es eine Kombination aus beidem? Ist es einfach nicht wirtschaftlich, für diese Grafikkarte zu optimieren?
Ich denke, das ist so offensichtlich, dass da was hakt, dass sich das noch ändern wird. Aber Day One, wenn da bis 15.05. nicht noch ein Update kommt oder ein neuer Treiber, ist es halt, also, ja, ist halt kaputt. Punkt.
Ja, also
Ende.
Grafikfehler.
Oder man gibt sich damit zufrieden, dass man halt überall das Gefühl hat, man fährt im Regen.
Ja. Also, dass man halt technisch nicht bedacht wurde, dass man halt ein schlechtes Upsampling hat, dass man keinen Framegen hat, ja, okay, aber dass man dann halt obendrein noch diese Grafikfehler hat, das macht es dann eigentlich unspielbar, ist ein hartes Wort, aber ich würde es in dem Zustand nicht spielen auf einer Arc.
Ja, es sei denn, es bewahrheitet sich nicht, was Wolfgang halt auf seinem Testsystem mit der Arc erlebt hat. Aber in der Regel ist das ja nicht ein System, was anders läuft als andere Systeme. Und ja, dann sind wir doch eigentlich auch schon beim nächsten Thema, oder? Direkt übergelitten. Wie läuft's denn bei euch? Forza Horizon 6. Genau das wollen wir nächste Woche wieder herausfinden mit einem unserer beliebten Community-Benchmarks. Ihr kennt das ja, wir rufen euch dazu auf, testet. Ja, wir machen das natürlich dankbar immer mit Cinebench, mit einem 3D-Mark haben wir es zuletzt gemacht. Ganz toll sind natürlich die offiziellen Benchmarks, weil es da so einfach ist, man kann nichts falsch einstellen. Jeder weiß, was er zu tun hat, es ist kostenlos. Das heißt, die Einstiegshürden sind klein, die Fehleranfälligkeit niedrig und bei Cinebench zwischen den Jahren haben dann ja auch wieder knapp 1000
Was auch immer sehr dankbar ist, wenn so Tech-Demos von Spielen kommen vorab.
Sowas, genau. Wir hatten das ja bei Monster Hunters Wilds oder so. Ja, also es ist toll. Ihr macht da seit Jahren mit. Es ist jedes Mal eine große Freude. Klar, Fabian, du hast doch schon mal ins Klo gegriffen oder wir, ne, dass wir dachten, oh, das wird super und dann machen weniger mit. Aber
wenn auf der anderen Seite ist es aus so einer gewissen Perspektive auch ein Griff ins Klo, wenn plötzlich 400 Leute an einem Wochenende mitmachen und richtig, man im Endeffekt den ganzen Sonntag vom Rechner verbringt, die Ergebnisse einzupflegen. Aber
ja, genau, weil es gab ja auch Schwachstellen im bisherigen System. Das eine war, dass eure Ergebnisse nicht automatisch übernommen wurden, allein schon deswegen, weil man nochmal drauf gucken könnte, aber das war eigentlich eher seltener das Problem, sondern wie ihr euch ja gesagt haben, meldet euer System bitte in der und der Form, und das haben viele von euch auch immer sehr gut gemacht, und aber auch ganz viele nicht, sodass für diejenigen, oftmals Fabian oder aber auch mal ich, die dann die Ergebnisse übernehmen, die Hauptarbeit doch darin bestand, die Bezeichnung von CPU, Grafikkarte und so weiter so anzupassen, dass die teilweise dann mehrere hundert Einträge langen Diagramme überhaupt noch überschaubar sind.
Ja, also eine Grafikkarte vorne in dem Format, kein GeForce genannt, sondern nur das RTX.
Damit nicht alles
Groß-Kleinschreibungen angepasst, ja, auf Leerzeichen geachtet, irgendwelche Hinweise zu OC oder TDP oder was auch immer, alle so in Einklang gebracht, dass es bei jeder Grafikkarte vergleichbar ist auf den ersten Blick. Ne? Also Formatierung, so, und da geht wirklich viel Zeit für
drauf. Ja, Stunden. So, und dann hat man am Ende ein Cinebench Multicore, Singlecore und GPU-Ergebnisdiagramm mit jeweils 700 Einträgen, die alle nach bestem Wissen und Gewissen gleich benannt wurden. Und man blickt trotzdem nicht mehr durch, weil jeder Eintrag ein eigenes Element ist, weil es eben keine Zuordnung zu Grafikkarten, zu Prozessoren, zu Betriebssystemen und so weiter und so fort gegeben hat. Es war immer das, es war quasi eine Texteingabe von euch, und so hat es auch die Datenbank gefressen.
Also auch bei den Gaming-Benchmarks war es halt häufig so, dass man plötzlich oben im Diagramm eben 30, 40, 90 hatte.
40, 90, du hast
recht. Ja, die 50, 90 hat nicht ganz die Verbreitung der 40, 90 erreicht, aus Gründen. Aber dann hat man halt eben trotzdem diese 30, 40, 90 Balken, die alle ungefähr gleich lang sind, die einfach ein riesiges, dickes Feld machen, über das man scrollen muss, um zu den anderen Grafikkarten zu kommen, wo dann die Frage ist, welchen Mehrwert hat es denn, 30, 40, 90 nebeneinander anzuzeigen, von denen die allermeisten auch noch auf einem 7800X3D sitzen. 9800X3D, Entschuldigung.
Ja, was ist die Erkenntnis? Und was ist der Erkenntnisgewinn? Und das war dann auch der Grund zum Beispiel, warum im Cinebench-Thread aktuell noch, oder beziehungsweise auch von unserem CMS dann halt aus dem Thread, wo ja die Ergebnisse gepostet werden, noch ungefähr 300 Ergebnisse offen sind, weil das, und 300 enttäuschte Teilnehmer von euch, weil jeder möchte sich am Ende in diesem Diagramm wiederfinden. Jeder von euch hat sich ja, um da teilzunehmen, die Mühe gemacht, auf seinem System den Benchmark auszuführen, die Ergebnisse einzutragen, sein System so zu melden oder fast so zu melden, wie wir das wollen, und dann passiert nichts. Warum passiert dann nichts? Weil es ein Heidenaufwand ist und wirklich irgendwann bei 700 Einträgen im Diagramm ist, es macht es ja nur noch komplizierter und
unübersichtlicher. Also der Grenznutzen, die Einträge aufzunehmen,
ist negativ irgendwann. Ja. Ja, so, und aber jetzt, du hast ja schon mal Luft geholt. Mit Forza Horizon 6 starten wir jetzt die Community Benchmarks 2.0. Und da werdet ihr dann über ein neues Teilnahmeformular euren Prozessor auswählen, eure Grafikkarte auswählen, auswählen können, ob ihr Overclocking, Undervoltage oder in die TDP eingegriffen habt, sowohl für die CPU als für die Grafikkarte. Ihr werdet Grafikteile auswählen können. Ihr werdet das Betriebssystem auswählen können. Ja, that's it, basically.
Im Endeffekt gibt es jetzt ein Formular mit Dropdown-Menüs, aus denen man halt eine Auswahl wählen kann, die dann entsprechend formatiert wird vom CMS, also von unserem Backend, wenn man so möchte. Es gibt nicht mehr die Situation, dass man ein Freitextfeld hat, wo man dann selber seinen Systemstring, also ja, die Bezeichnung und die Beschreibung seines Systems eintragen muss, was von uns händisch korrigiert werden müsste, sondern diese händische Korrektur kann bestenfalls entfallen, weil alles aus einem Dropdown-Menü passt genau zusammengeschustert.
Ja, das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass ihr leider was Falsches ausgewählt habt. Und das
oder ein falsches Ergebnis eingetragen habt.
Ja, genau. Und nicht nur das, dass das dann auch so abgespeichert wird, sondern die Diagramme geben uns in Zukunft die Möglichkeit, Mittelwerte zu bilden. Mittelwerte über die gleiche Grafikkarte, aber verschiedene CPUs. Mittelwerte über die gleiche CPU, aber verschiedene Grafikkarten. Mittelwerte über die gleiche CPU mit der gleichen Grafikkarte. Mittelwerte über die gleichen Treiber mit der gleichen GPU. Aber
also,
es ist alles möglich.
Also die Ergebnisse, die da gesammelt werden, die kommen dann in eine Datenbank, wenn man so möchte, ja. Aus denen man tatsächlich dann über das Diagramm, das einem ausgegeben wird, und die Diagramme sehen dann auch nochmal ein bisschen anders aus als unsere normalen Benchmark-Diagramme, aber wo man sich selber zusammenknicken kann, was möchte man sehen? Also möchte man sehen, wie eine bestimmte Grafikkarte mit einem bestimmten Treiber von einer bestimmten CPU abgeschnitten hat? Ja, dann zeigt man sich halt eben genau diese Modelle aus der Datenbank an.
Genau, das müssen aktuell zum Start, müssen wir das noch vorgeben. Also ihr habt noch nicht die volle Freiheit, im Diagramm euch das selber zusammenzubasteln. Aber es wird im Forza Horizon Test, wird es nicht nur die Übersicht der Einzelergebnisse geben, sondern auch eine Übersicht der Leistung je Grafikkarte und auch eine Übersicht der Leistung je CPU. Und so habt ihr auf einen Blick dann die Möglichkeit herauszufinden, okay, warum sind denn jetzt andere 4090 so viel schneller? Ah, okay, der 9800 X3D ist halt hier im UHD, nee, oder im WQHD einfach nochmal so viel schneller als der 7800 X3D. Und ich habe ja nur einen Core i5 14500. Der ist halt noch mal deutlich langsamer, sehe ich hier auf einen Blick. Also das ist die wesentliche große Neuerung. Darüber hinaus seht ihr Benchmarks, die ihr schon mal ausgeführt habt, in eurem Forenprofil. Da kann man, wird in Zukunft dann auch noch mehr kommen. Aber für Forza Horizon ist erstmal der erste große Schritt. Ihr müsst nicht mehr Freitext euer System eingeben, sondern ihr wählt aus. Wir werden dazu auch noch einen kleinen How-To-Artikel veröffentlichen. Und ich werde mich nächste Woche auch noch mal hinsetzen und ein kleines Video dazu machen, wo ich das auch nochmal alles erkläre. Das ist zumindest der Plan, was ihr da tun könnt und vor allem auch, was ihr tun dürft und müsst, wenn irgendwas fehlt. Wir können nicht alle Grafikkarten, also wir können alle Grafikkarten der letzten 20 Jahre euch zur Auswahl geben und auch alle CPUs. Bei CPUs wird es halt schon wild, insbesondere, weil es da ja auch mobile Varianten gibt. Also es gibt es auch bei Grafikkarten, aber es ist halt einfacher. Wir haben alle Ryzen drin, wir haben alle Intel, Mobile, wie, also jeweils Mobile, wie Pro, wie Desktop.
Also man alle ist Ryzen. Ja so schnell bei hunderten CPUs, die wir da haben.
Ja, sind glaube ich über 300 Ryzen und bei Intel sind wir zurückgegangen auf Intel Core 12th Gen, also Alder Lake und dann noch, habe ich mir angeguckt, was war ein Cinebench, was wurde da noch so gemeldet. Also ein 6700K ist drin, 7700K, eigentlich ist das... Was heißt eigentlich? Das meiste, was ihr haben solltet, ist vorauswählbar bei Grafikkarten und Prozessoren. Aber wenn was fehlt, könnt ihr euch auch immer melden, dann tragen wir das nach und schauen wir mal, was da kommt. Bei Grafiktreibern war noch die Überlegung. Natürlich gibt es den einen oder anderen von euch, der sich das letzte Jahr die Nvidia-Treiber für Entwicklungen angeguckt hat, gesagt, nee, also ich mache gar nichts mehr neu. Ja, deswegen haben wir da weit zurückgeblickt. Wenn da was fehlt, meldet euch. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir den aufnehmen. Wobei beim Treiber, wenn ihr den halt nutzt, dann müssen wir den noch aufnehmen. Bei RAM eine Riesenauswahl von DDR5 über DDR4 bis runter zu DDR3, LPDDR4, LPDDR5X. Da wird es die Ansage geben, wenn ihr da irgendwas dazwischen habt, weil es gibt ja auch die sonderbarsten Taktstufen, dann wählt halt was Naheliegendes. Da haben wir dann eine kleine Unschärfe in der ganzen Sache. Unser Ziel ist, dass wir testen das jetzt mit Forza Horizon 6 am Leben und Objekt mit euch in der Community. Das neue System, neue Meldung von euren Ergebnissen, eine neue Möglichkeit, sie auszugeben, endlich aggregiert nach Metriken, wie wir sie wollen, wie ihr sie wollt. Und das Gleiche dann auch nicht für alle Ewigkeiten irgendwie in einem Textfeld in der Datenbank gespeichert, sondern wir können es immer wieder hervorholen. Ihr könnt das auch in Zukunft nochmal benchen. Ihr könnt sagen, ah, ich habe jetzt einen neuen Treiber, den kann ich jetzt auch auswählen. Ich mache den Benchmark nochmal, dann könnte man sich in 5 Monaten überlegen, wenn genug von euch dauerhaft am Ball bleiben und sich der Benchmark als solches nicht geändert hat, was vielleicht bei Forza Horizon 6 nicht unbedingt der Fall sein wird, weil es vielleicht ein riesen Spiele-Update gibt, aber auch die Richtung haben wir schon gedacht, dass man dann sagt, okay, jetzt gab es das Spiele-Update, wir sagen der Datenbank, das war alles bis heute und jetzt macht es neu, dann kann man halt die Spieleversion auswählen und dann vergleichen. Macht einen Wertbock, macht doch nochmal mit, wir vergleichen dann. Alter Stand, neuer Stand, nach Grafikkarte, nach CPU, nach Treiber, weiß der Geier was. Alles möglich. Und alle eure Benchmarks, die jeweils gemacht werden, in eurem Profil, in der Community verlinkt. Fabian, wir haben da richtig Bock drauf.
Ja, es wird sehr spannend, wie das angenommen wird, wie es läuft, wie es sich weiterentwickelt.
Genau, und Forza ist so ein kleiner Testballon, das werden viele von euch haben und hoffentlich auch mitmachen.
Aber klar, allein schon über den Game Pass, ne? Und da muss man auch noch erwähnen, der Community Benchmark, der startet.
Ja, wenn es dann
so, wir sind nicht so böse wie Microsoft und zwingen euch 120 Euro auszugeben, um Community Benchmark zeitig mitzumachen. Wir starten erst am 19. Mai.
Ja, oder 20. Ne? Das ist noch ein bisschen was zu tun. aber wir starten, wenn das Spiel für alle verfügbar ist, inklusive Game Pass. Und haben da, wie gesagt, richtig Lust drauf und hoffen, ihr macht einfach so mit wie in der Vergangenheit und vielleicht sogar noch der ein oder andere mehr, weil es ist echt Next Level. Und das ist erst der Anfang. Fabian, genug geteased? Das ist ja gar nicht mehr geteased, das ist ja schon Hosen runter. Ja, nur gesehen hat das noch nicht.
Ja, die eine oder andere Überraschung wird da noch kommen. Es steht natürlich noch zur Frage, zur Debatte, ob denn jemand mit an diesem Community-Benchmark schon mit einer Radeon RX 9050 teilnehmen wird.
Und willst du Acer und Asus überspringen? Ich schieb das noch ganz schnell ein, weil eigentlich gibt es ja gar nichts groß zu diskutieren. Ich finde es halt nur absurd. Ich hatte die letzten Wochen mir schon einen Reminder gemacht. Guck nochmal, wenn Asus und Acer wieder Systeme, die gegen Patente von Nokia verstoßen, laut Münchner Gerichtsurteil, oder die Patente von Nokia, Technologie aus Patenten von Nokia benutzen, ohne dass Acer und Asus dafür Lizenzgebühren zahlen, weil sie sagen, das ist doch ein Commodity-Patent, da möchten wir nur Lizenzgebühren nach dem Friend-Grundsatz zahlen und was ihr da wollt, das widerspricht dem. Also es gibt da halt diesen Patentstreit. Aber aktuell ist halt Nokia im Recht, laut Rechtsprechung aus München. Wir dürfen keine Systeme verkaufen, die es geht letztendlich um HIVC, H265 Streaming-Patente und das ist halt, betroffen sind davon Systeme mit einer GPU. So. Also Notebooks, Mini-PCs, Desktop-PCs. Und das dürfen sie seit Ende Januar nicht verkaufen. Dann war ja Anfang Februar, waren ja die Webseiten offline, weil das halt mitten ins Chinese New Year fiel. Und das wird ja alles aus Taiwan administriert bei denen. Deswegen, die wussten jetzt noch gar nicht, was sie tun sollen, haben alles offline genommen. Und jetzt wollte ich neulich nochmal gucken, wie ist denn der Stand, dass sie nicht wieder verkaufen würden. War irgendwie klar, hatten wir ja auch mitbekommen, dass da nichts sich geändert hat. Ich fände es halt einfach Wahnsinn, weil das sind jetzt der Februar der März ist der April ist Und wir sind Mitte Mai demnächst, es sind 3,5 Monate und beide verkaufen diese Systeme in Deutschland weiterhin nicht. Und bei Asus, ich hatte erst gesagt, die Website geht wieder, da habt ihr sofort gesagt, so, stimmt doch gar nicht. Nein, es stimmt halt nicht. Die Asus-Website, auf den ersten Blick funktioniert das jetzt zwar wieder, aber es fehlen Produkte, auch Mainboards sind teilweise nicht gelistet und im Supportbereich passiert es dann immer wieder, dass man in die Sackgasse läuft und weitergeleitet wird und dann einfach nichts da ist. Irre, Fabian, wie kann das sein? Können die sich nicht einigen? Wollen die sich nicht einigen?
Ja, wenn man aus der Consumer-Perspektive drauf schaut, dann ist es auch so, also eigentlich unvorstellbar. Man würde sich nicht ausdenken, dass Firmen in dieser Größenordnung da so dilettantisch vorgehen. Aber ist das vielleicht gar nicht dilettantisch, sondern kalkuliert?
Ja, denn das ist eine Frage, die ich mir wirklich gestellt habe. Sitzen sie es dieses Jahr einfach länger aus, in der Hoffnung, dass sie am Ende weniger zahlen müssen, als sie es letztes Jahr getan hätten, weil sie ohnehin nicht davon ausgehen, dieses Jahr viel Kohle mit den Produktkategorien auf dem deutschen Markt zu machen. Wir haben keine Antwort. Ich habe auch ganz ehrlich weder Acer noch Asus PR-Abteilung letzte Woche nochmal darauf angesprochen, weil die werden sich dazu nicht äußern. Das ist außerhalb deren Kompetenzbereich. Das ist ein laufendes Gerichtsverfahren. Da unterhalten sich Anwälte hoffentlich miteinander, vielleicht aber auch aktuell nur untereinander. Und beide Seiten haben entschieden, wir warten auf den ersten Schritt der Gegenseite. Ja, es ist natürlich dieses Jahr, also meine Einschätzung ist, es geht eben nicht so viel verloren, dadurch, dass man aktuell keine Notebooks in Deutschland verkaufen kann. Zumal beide jetzt im Business-Umfeld jetzt auch noch nicht so die richtig großen Schwergewichte sind, auch wenn es natürlich Asus insbesondere seit Jahren probiert. Aber ich glaube, da läuft es bei Dell und HP inzwischen anders. Und die wiederum zahlen ja allem Anschein nach und haben ja um diese Lizenzzahlungen aber aus den günstigen Produkten rauszunehmen, das ist ja letztes Jahr rausgekommen, wird ja per Firmware teilweise die Fähigkeit deaktiviert, HIVC in Hardware zu beschleunigen. Da muss man auch wieder keine Lizenz bezahlen.
Das ist eine Lose-Lose-Lose-Situation. Ja, für alle.
Keiner kriegt Lizenzgebühren und keiner kann irgendwas nutzen. Das ist Wahnsinn.
TSMC gewinnt, weil die entsprechenden Chips ja trotzdem die Flächen da, ja.
Ja, so, also das war, ich fand es einfach, weil ich es letzten Freitag nochmal aufgegriffen habe, so einfach dieser Status war auch kein besonderer Stichtag. Ich hatte es für Anfang Mai geplant, dann war 1. Mai, ich habe es da verpennt und dann habe ich es halt eine Woche später gemacht. Es tut sich nicht. So, und jetzt zu RX 9050, Fabian. Es gibt Gerüchte, dass die kommt, aber total seltsam, oder?
Also wir warten ja alle eigentlich auf eine RX 9050. Eigentlich bin ich von meiner RTX 4080 bisher nicht umgestiegen auf Adena 4, weil es gerade...
Ja, jetzt wird es ja lächerlich.
Ja, es ist halt die Frage, also wer erwartet denn auf eine RX 9050, eine neue 8-GB-Grafikkarte? Wir bei Computerbase wahrscheinlich alle nicht, aber ich habe es ja eben schon angesprochen. Eine RX 7600 beispielsweise hat von AMD keinen Nachfolger. Der Nachfolger wäre im Endeffekt die RX 5050 und dazu hat AMD halt eben kein Pendant parat.
Ja, und es gibt ja, also wir haben ja aktuell im Retailhandel Europa die 9070 XT, die 9070, die 9060 XT, einmal mit 16 und einmal mit 8 GB. Und dann gibt es ja in ausgewählten Märkten, aber hierzulande nicht, OEM-Systeme mit RX 9060. Ja, die hat einen abgespeckten Navi 44-Chip mit 8 GB, also ist eine etwas langsamere 9060 XT 8 GB. Also quasi das, was man eigentlich erwartet hatte, wie es vielleicht AMD von Anfang an als 9060 bringt, statt auch diese XT als 8 GB Version zu bringen. Und jetzt soll es die 9050 geben, allem Anschein nach als Retail-Modell. Die hat den Ausbau des Navi 44, der 9060 XT, taktet aber viel niedriger. Und wenn man das ausrechnet, sieht man, sie hat 14% mehr, oder sie hat die gleichen Shader wie die 9060 XT, taktet aber 14% mehr Shader als die 9060, die es nicht gibt, weil sie halt so viel hat wie die XT, taktet aber 14% niedriger als die 9060 für OEM, also müsste sie eigentlich genau gleich schnell sein, hat auch gleich Speicherinterface und auch 8 GB RAM.
Also es ist quasi eine untertaktete 9060.
Ja, aber mit mehr Shadern und deswegen ist sie genauso schnell.
Entschuldigung, eine untertaktete 9060 XT 8 GB.
Ja, so meinte ich. So, jetzt hast du es.
Ja.
Ja. Und also ist es jetzt die 9060 für den weltweiten Retailhandel? Aber dann hat sich eigentlich so ein Hersteller noch nie davor also warum nennen sie sich 9060?
Also dass sie jetzt halt hier eine 9060 8 und 9060 16 haben wir ja schon. Sie heißen beide gleich. Dann haben wir die 9060, die aber in jedem Fall 8 hat und halt auch weniger Leistung. Dann kommt jetzt aber eine 9050, die mehr Kerne hat als eine 9060. Also ich glaube, AMD hat sich da ein bisschen verhaspelt mit diesem.
Ja, oder der Leak ist falsch. Also es kommt ja in dem Fall,
ja, oder das.
Videocards war ja früher bekannt für First-Hand-Leaks. Ja, die hatten wirklich gute Quellen und waren eigentlich die, die groß durchgestochen haben. Und seit ein paar Jahren, seitdem es Elon Musk gibt, nein, Quatsch, schon auf Twitter. Twitter hat sich ja irgendwann als die Plattform entwickelt, heute X, wo es plötzlich ganz viele Leute gab, die offensichtlich Insights haben. Und seitdem ist ja Videocards eher nur noch Reproduzent der Leaks, die andere gestreut haben. In dem Fall sind sie da aber mal wieder der erste oder die erste Quelle gewesen, verweisen auch auf einen Screenshot aus einem Specsheet offensichtlich, aber haben auch angeführt, es gibt bisher nur eine Quelle, die sich dazu geäußert hat. Ja, ich finde es aktuell extrem seltsam, weil wie gesagt, rechnerisch ist sie so schnell wie 9060. Damit kann es eigentlich keine weitere OEM-Karte sein, weil die gibt es dann ja schon. Aber dass man dann eine gleichschnelle Karte für Retail noch kleiner nennt.
Also deswegen, gerade eine Retail-Karte müsste sich dann ja auch wirklich über die Bezeichnung, also wir sehen ja sonst immer, wie die Hersteller bemüht sind,
ja,
den Karten Namen zu geben, die mehr suggerieren, als drinsteckt. Und hier würde der Name ja interessanterweise weniger suggerieren, als drinsteckt. Das kann ich mir auch kaum vorstellen.
Also, aber was du dir vorstellen kannst, dass AMD schon noch irgendetwas tut, weil es gibt da nichts aktuell. Wir sind da halt noch auf der alten Generation. Von Nvidia gibt es die 5050.
Wir reden halt sowieso über 8 GB Grafikkarten. Ja. Das heißt, es ist alles prekär. Wir sind hier im absoluten Low-End-Bereich. Ich kann halt über Low-Res sprechen, also Full HD. weil es dann halt häufig, auch wenn die Leistung theoretisch mit Upsampling eventuell für höhere Auflösungen, für ordentliche Auflösungen reichen würde, hätte man dann halt das VRAM-Problem. Auf der anderen Seite, ja, wir haben auch bei einer 5050 nur 8 GB oder bei einer 5060 haben wir auch nur 8 GB. Das heißt, wenn wir hier bei einer Grafikkarte auf dem Leistungsniveau, das eine RX 9050 wahrscheinlich erreichen würde und wir sind dann wahrscheinlich, ja, wo landen wir dann? Unter einer 5060 oder nicht? Und dass wir da dann 8 Gigabyte haben, ja, okay, ist dann halt so. In der aktuellen Situation soll man wahrscheinlich froh sein, dass es 8 sind und nicht 6 oder sowas.
Ja, und es ist immer noch besser als die von dir vorhin schon so kritisierte RX 7600.
Es ist trotzdem ein massiver Vorteil gegenüber einer alten Radio, die kein aktuelles Upsampling hat und die eine Effizienz aus der Hölle hat.
So, und vielleicht wirft da ja auch die RTX 3060 Comeback Edition ihre Schatten wieder voraus. Die Gerüchte, ist es wieder ruhig geworden? Ne? Oder ruhiger? Gut, es hieß, glaube ich, die kommt im Juni. Du hattest mich auch vorhin gefragt, ob wir da schon irgendwas wissen. Nee, wir wissen da nichts. Und ich glaube auch, die kommt dann, also die gibt es dann. Also wenn Nvidia die wieder bei Samsung in Serie fertigen lässt, dann gibt es die halt einfach wieder im Handel. Und da gibt es keine Ankündigung, da gibt es keinen neuen Preis. Es gibt halt einfach wieder einen neuen Einkaufspreis für den Großhandel bei den Partnern. Die Frage ist, wie der sich verhält versus früher. Er wird wahrscheinlich nicht niedriger sein, auch wenn die Karte jetzt dann so alt ist wie Forza Horizon 5, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die kam ja auch Anfang 21.
Ja.
Und ja, aktuell gibt es die halt ab, naja, 400, sie gibt es halt nicht mehr. Ne? Es gibt noch 5 Angebote im deutschen Markt.
Also es gibt aktuell keine Angebote mehr, die auch nur ansatzweise vom Preis-Leistungs-Verhältnis her bestehen würden. Auch wenn die Grafikkarte 12 GB hat. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie soll sie bepreist sein, damit sie gegenüber einer 5050 beispielsweise, denn man muss sich halt auch vor Augen führen, so eine 5050, die ist im Endeffekt nicht langsamer als sogar schneller eher als eine 3060. Man muss sich halt auch wieder dem Vergleich stellen, okay, man hat 4 GB weniger VRAM, aber eine bessere Effizienz und man fällt weniger ab, wenn man DLSS 4.5 nutzt, man hat FrameGen. Es wird preislich da also entsprechend irgendwie eine Angleichung geben müssen und eine 5050 kriege ich aktuell für 250 Euro.
Genau, und die ist, ich gucke gerade nochmal nach, also ich hatte letzte Woche schon drüber gesprochen, aus Gründen erscheint der Test aber auch diese Woche noch nicht. Wolfgang wird den hoffentlich Anfang nächste Woche fertig machen. Das ist dieser Low-End-Vergleich. Da wird dann aber die 3060 drin sein. Was eben noch fehlte, aber die wird da jetzt noch hinzugefügt, ist die 5050 und es ist dann auch die 9060 XT 8 GB mit drin. Das kommt, aber ich kann ja schon mal den Quervergleich machen. In diesem Parcours ist die 5060 fast 60% schneller als eine 3060. Das ist schon ein Pfund. Und in dem Test der 5050, den wir schon mal hatten, war die 5060 25% schneller.
Ja, das heißt, die 5050
ne? Also die 5050 liegt ungefähr 25% vor der 3060.
Scheinbar.
Also dann muss das ja eine unter 200-Euro-Karte sein, die dann mit dem aktuellen Feature-Set, was sie aber nicht so gut stemmen kann wie die 5050 und 12 GB VRAM wirbt.
Die 12 GB
unter 200 Euro bei 12 GB VRAM? Also, ja.
Ja, also ich halte es auch eher für realistisch, dass es dann bei der 5050 eine Korrektur nach oben geben wird, als dass es mit der 3060 ein günstigeres Angebot geben wird.
Ja. Na gut, nichts Genaues wissen wir nicht, außer dass wir nächste Woche höchstwahrscheinlich aktuelle Benchmarks in einem Full-HD-Parcours sehen werden mit Arbeitstitel ist Grafikkarten unter 300 Euro. Deswegen musste Wolfgang die Woche da auch noch mal ein bisschen auffüllen. Wie angesprochen, die 5050 ist dann auch drin und die 9060 XT 8 GB. Und ja,
das Feld ist relativ dünn, wenn man sich anschaut, was AMD nämlich in diesem Preisbereich zu bieten hat. Das ist ja das Problem.
Ja, und auch, weil die Vorgänger halt alle weg sind. Ne? Also ja, auch 7600, das ist bei Geizhals sehe ich 13 Angebote. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr viel. Und
RTX 4000 ist halt einfach weg. Also das Schlechteste, was man in dem Preisbereich kaufen kann aktuell.
Ja, und wenn ich nochmal nach
RTX... Naja, stimmt nicht. Wir haben auch noch die B580 hier, aber...
Ja... ja, ich meine, deswegen bleibt die ja grundsätzlich ein auf den ersten Blick und auch dann durchaus auf den zweiten Blick sehr attraktives Angebot, was Intel wahrscheinlich ziemlich viel Geld kostet. Mhm. Aber jetzt machen wir den Sack zu, indem wir nochmal auf Forza Horizon 6 zur Sprache kommen. Auch das ist leider jetzt wieder kein Vorzeigetitel, der zeigt, dass es inzwischen, auch wenn es jeden Monat 2 neue Treiber von Intel gibt oder teilweise sogar im Wochenrhythmus, dass da mittlerweile alles läuft. Nein, tut es halt in dem Titel nicht, es sei denn, Intel oder der Entwickler lösen bis übermorgen noch die Bremse, die da aktuell noch drin steckt. Fabian, wir haben uns ausführlichst heute über Forza unterhalten, aber nicht nur über das, was wir bisher gemacht haben, sondern auch einen Ausblick gegeben auf das, was ihr hoffentlich mit uns nächste Woche da veranstaltet. Wir sehen das wirklich, den Community Benchmark 2.0 zu Forza als, na, Beta-Test klingt so herabwürdigend. Das wird schon tun, aber ob so alles, was wir euch vorgegeben haben, am Ende schon tut, das werden wir dann sehen. Aber mit euch zusammen. Es wird den How-To-Artikel dazu geben, wo ihr euch dann auch melden könnt, wenn ihr sagt, ey, Moment mal, hier fehlt doch was oder das ist mir nicht klar. Was soll ich hier tun oder warum fehlt dies oder warum fehlt jenes? Ich hoffe, es wird ein großer Spaß. Genauso wie hoffentlich die Ergebnisse in dem Low-End-Parcours, wo dann die 3060 auch mal wieder drin sein wird und viele andere günstige Grafikkarten, die man entweder kaufen kann, aber nicht sollte oder die man schon gar nicht mehr kaufen kann. Aber vielleicht noch sein eigen nennt. Großartig, Fabian. Dann wünsche ich dir jetzt ein schönes, langes Wochenende.
Und ja. Wir schauen mal.
Bleibt gesund, das wünsche ich auch euch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao, tschüss.